Wir leben in einer ernsten Zeit, das haben wir alle gemerkt. Ich habe die Gelegenheit wahrgenommen, mit dem einen oder anderen darüber zu sprechen, versucht, auf Jesus hinzuweisen. Und was ich dann mit Schmerzen feststelle, dass viele Leute sich irgendwie selbst herausreden aus dieser Situation. Irgendwie wird das schon gut werden. Ich hatte ja von dem stellvertretenden Bankdirektor gesprochen, der mit mir gesprochen hat, als ich mein Geld umwechseln wollte, da von meiner Englandreise. Der sagte, also ich nehme Beruhigungstabletten jeden Morgen, denn ich lebe unter solch einem Druck. Wenn ich sehe, was in unserer Wirtschaft los ist und was in der Weltpolitik los ist, ich komme damit nicht zurecht. Ich sage, ich spreche ja gern mal mit Ihnen. Hatte mir einen Termin gegeben. Ich kam dann hin, wurde auch darauf aufmerksam gemacht, dass ich da war. Und der kam dann nachher raus und sagt, ach Herr Danke, wissen Sie, jetzt passt es mir nicht. Irgendwann anders machen wir das mal. Er nimmt noch weiter Tabletten wahrscheinlich, nehme ich an. Meine Botschaft habe ich heute überschrieben mit dem Gedanken, bitte keine falschen Hoffnungen. Und bitte keinen falschen Glauben. Die erste Endzeitrede, die Jesus gehalten hat, die finden wir im Lukas-Evangelium im 17. Kapitel, in Versen 20 bis 37. Seine zweite Endzeitrede, die steht dann im Lukas Kapitel 21, ab Vers 5 bis Vers 38. Die werde ich heute nicht ganz halten, dann müsstet ihr noch bis nächsten Sonntag hier bleiben. Aber in dieser zweiten Endzeitrede fordert Jesus seine Hörer ganz besonders auf, drei Dinge zu beachten. Drei Dinge. Erstens auf die zunehmende Verführung. Das heißt, wir leben in einer Zeit, wo allerlei um uns geredet wird, wie es nun aussieht. Die zweite, in Vers 10, auf die ansteigenden Auseinandersetzungen und Konflikte und zunehmende Verfolgung zu achten. Wisst ihr, dass zurzeit weltweit 340 Millionen Christen verfolgt werden? Zehntausende sitzen in Zwangsuntersuchungshaft. Sie werden gefoltert, diskriminiert. Und dass Christen aktuell wegen ihres Glaubens in der Welt getötet werden und dass das stark zugenommen hat. Alle Tage Sonnenschein, sollten wir doch singen, ne? Lasst uns fröhlich sein. Nein, das ist die Realität. Jesus hat das in Lukas Kapitel 21, Vers 10 gesagt. Und elftens, die sichtbaren zunehmenden weltweiten Veränderungen in Vers 11. Und die dadurch immer größer werdende Angst in den Herzen der Menschen. Das sind die drei ganz deutlichen und sichtbaren Zeichen. Nun ist es interessant, wann Jesus diese Rede und wo er sie gehalten hat. Es war keine Lehrpredigt mehr. Jesus war nicht mehr im Tempel. Er war längst aus dem Tempel herausgegangen, das lesen wir in Matthäus 24, Vers 1 oder Markus 13, Vers 1. Und Jesus ging aus dem Tempel fort. Das heißt, er war jetzt nicht mehr im Tempel, als er die Endzeitrede hielt. Und als er aus dem Tempel ging, da sagte einer seiner Jünger zu ihm, Meister, oh, siehe, was für Steine und was für Bauten. Was war denn passiert? Sie hatten den Tempel bewundert. Sie hatten ihn angeschaut. Wie wunderbar, wie beeindruckend er war. Und sie waren einfach sprachlos darüber. Ich habe mal den Nachbau in Jerusalem von dem Tempel gesehen. Da konnte ich wirklich sagen, da stand ich eine ganze Weile davor und konnte nur sagen, unglaublich, was da gebaut worden ist. Ich habe mal in Barcelona die Kathedrale gesehen und sagen, die ist ja immer noch nicht fertig, aber sind die ja immer noch am Bauen. Was haben die Leute gebaut? Dabei war Kathedrale in Barcelona, ein Zwerg gegen diese. Was für Steine, sagt er. Warum sagt er, was für Steine? Es waren Marmorsteine. Und nicht ein einziger Marmorstein wurde verarbeitet, der nicht in der Hand eines Handwerkers landete und behauen und bearbeitet wurde. Da war jeder einzelne Stein zubereitet worden, um in den Tempel eingebaut zu werden. Das hatten seine Jünger noch nie gesehen. Sie kamen ja aus einer ziemlich ärmlichen Gegend. Sie staunten. Und was sagt Jesus dazu, als sie darüber staunten? Wie er geschmückt war, der Tempel, selbst mit Weihegeschenken. Das ist, was ihr seht. Könnt ihr nachlesen, Lukas 21, Vers 5. Das ist, was ihr seht. Was sehen wir denn? Und dann fährt er fort, es wird eine Zeit kommen, in der kein Stein auf dem anderen gelassen wird, der nicht niedergerissen wird. Ein solcher beeindruckender Prachtbau, der zu den Weltwundern gehörte, sagt Jesus, hat abgerissen. Kein Stein mehr da. Das ist nicht, was zählt in dieser Welt. Und schließlich, so ist es auch gekommen. Heute gibt es dort auf dem Tempelberg nur noch zwei muslimische Kathedralen oder Plätze, nichts mehr von dem Tempel zu sehen. Also voller Bewunderung, voller Staunen schauten sie auf den Tempel. Übrigens, wenn wir über die Schönheit noch weiter nachdenken wollen, die Hebräer, die Schriftgelehrten, hatten einen Ausdruck, sie nannten die Steine den Schaum der Meereswogen. So schön waren sie bearbeitet worden. Welch ein Ausdruck. Nun, das ist, was ihr seht, aber es wird alles niedergerichtet werden. Nun, warum sagte Jesus das? Warum hat er sie so, ich sage, mit einer solchen Schocknachricht überfallen? Ich denke, Jesus kannte seine Jünger gut genug. Er war ja lange mit ihnen täglich unterwegs. Er wusste, wie sie sind, wie sie gestrickt sind. Und er kannte uns miteinander. Er weiß, wie wir gestrickt sind. Und darum sagte er, macht euch oder schaut das nicht an und baut nicht darauf und macht euch falsche Hoffnungen. Denn falsche Hoffnungen sind gefährlich. Nicht der Tempel wird euch retten. Das ist es nicht. Das ist die falsche Hoffnung. Die Jünger mochten vielleicht denken, befürchtete Jesus, uns kann ja gar nichts passieren, was willst denn? Wir sind Gottes erwähltes Volk, sind sie, wir sind Gottes Volk. Und übrigens, der Tempel ist da und da hatte Gott zugesagt, dass er hier gegenwärtig ist. Wir brauchen nur zum Tempel zu eilen, alles ist gut. Und darum sagte Jesus, nicht ein Stein von dem Tempel wird aufeinander bleiben. Der Tempel ist nicht die Sicherheit. Das war eine völlig falsche Hoffnung. Natürlich hatte Gott versprochen, in den Tempel gegenwärtig zu sein. Und dieses Versprechen gilt. Und Gott will gegenwärtig sein. Aber dieses Versprechen war mit einer Bedingung verknüpft. Ich lese es mal vor. Wenn ihr in meinen Satzungen wandelt und wenn ihr alle meine Gebote haltet, dann will ich unter Israel wohnen und will mein Volk Israel nicht verlassen. Das war die Voraussetzung. Wenn ihr euch an meinen Geboten haltet, meine Anweisungen einhaltet, dann will ich unter Israel wohnen und euch nicht verlassen. Das ist, was Gott gesagt hat. Im ersten Buch der Könige, Kapitel 6, die Verse 11 bis 3, ist es nochmal deutlich aufgeschrieben worden. Also Schutz, Hilfe, Rettung vom Tempel zu erwarten, war er auch noch so beeindruckend schön, war also eine völlig falsche Hoffnung. Und das machte Jesus hier mit seiner Antwort deutlich. Falsche Hoffnung. Die Frage ist, Sie konnten denken, wenn es nicht der Tempel ist, dann weiß ich was anderes. Es müsste eigentlich die Stadt Jerusalem sein. Das ist die ausgewählte Stadt, das ist die Stadt, die Gott erwählt hat, wo wir sein sollten. Jerusalem gibt auch keinen Schutz, keine Hilfe, keine Rettung. Zwar nennt sie sich die Stadt des Friedens, aber sie ist nie eine Stadt des Friedens gewesen. Und Jesus musste, wir lesen das in Lukas Kapitel 19, als er unterwegs war zu Jerusalem, da sagte er, als er nahe hinzukam und die Stadt sah, da weinte er über Jerusalem. Und er sprach, wenn du doch endlich erkennen würdest, was zu deinem Frieden dient. Aber es ist verborgen vor deinen Augen und es wird die Zeit über dich kommen, da werden die Feinde einen Wall aufwerfen, dich belagern, dich von allen Seiten bedrängen und sie werden dich dem Erdboden gleich machen. Das war eine warnende Ansage. Keine falschen Hoffnungen, bitte. Und wie umkämpft Jerusalem gewesen war, können wir allein in der Geschichte sehen. 50 Mal ist Jerusalem belagert worden. 36 Mal wurde Jerusalem erobert, von Feinden in Besitz genommen. 10 Mal wurde Jerusalem restlos zerstört. Und die Hoffnung auf Jerusalem zu setzen, ist eine völlig falsche Hoffnung. Ich möchte eine kleine Sache hier einschieben. Am Montag, als wir unsere Vorstandssitzung hatten, wurde ich gefragt, und das auch mit Recht, warum wir nicht öfter Abendmahl feiern. Da gibt es so unterschiedliche Auffassungen. Und ich musste meinen Geschwistern erklären, wie ich gestrickt bin. Und ich habe es ihnen erklärt. Ach, sie haben es auch akzeptiert, soweit erstmal. Kein Problem. Ich habe ja Jahre in Süd- und Mittelamerika gelebt und hatte mit dem Glauben nichts zu tun. Habe dort bei den Leuten gelebt, mit Leuten zusammen. Und da habe ich in einer Familie zum Beispiel gewohnt. Manchmal sind da die Fetzen geflogen, muss ich schon sagen. Und dann stand die Frau auf, ging raus zur Haustür und fragte, wo gehst du jetzt hin? Voy a la Misa. Ich gehe jetzt zur Messe. Aha, wenn ich zur Messe gehe, nehme ich da das Abendmahl und dann ist alles wieder in Ordnung. Das ist mir damals gar nicht aufgefallen, weil ich ja gar nicht... Da hatte sie gemeint, wenn ich mich aufmache und da zur Kirche gehe und da eine Zeremonie abhalte, dann ist alles wieder glatt. Nichts hat sich verändert. Genauso verärgert, genauso verbittert, genauso zornig kommt sie wieder zurück, aber sie war ja zur Missa. Falsche Hoffnung. Falsche Hoffnung. Ich habe mir etwas ausgesucht, wollte einmal ein Beispiel, um es deutlich zu machen, wie wir Menschen eigentlich sind. Im ersten Buch der Samuel hatten wir neulich in unserer Andacht, ersten Buch Samuel, Kapitel 4, in den Versen 1 bis 10. Ich lese sie mal. Und das Wort des Herrn erging an Samuel von ganz Israel. Und es begab sich zu der Zeit, dass die Philister sich sammelten zum Kampf gegen Israel. Und Israel aber zog aus den Philistern entgegen, in den Kampf und lagerte sich bei Eben-Beze. Und die Philister aber hatten sich gelagert bei Afek. Und die Philister stellten sich Israel gegenüber auf und der Kampf breitete sich aus. Und Israel wurde von den Philistern geschlagen. Und sie erschlugen in der Feldschlacht um 4000 Mann. Das war schrecklich. Ich lese mal die Sache zu Ende, damit das ganze Bild entsteht. Und als das Volk ins Lager kam, nach dieser Niederlage, 4000 Leute waren erschlagen worden von Israel. Das Volk Gottes. Gott hatte nicht geholfen. Als das Volk ins Lager kam, da sprachen dann die Ältesten Israels, warum hat uns der Herr heute vor den Philistern geschlagen? Das war eine gute Frage. Wenn es mal richtig daneben geht, ist es gut, wenn wir fragen, was ist da passiert in meinem Leben? Nicht, ich gehe einfach zur Messe und mache da eine Zeremonie und ist alles wieder in Ordnung. Dann ist es nicht in Ordnung. Wir müssen fragen, wie ist es dazu gekommen? Ich muss das zu Ende lesen. Warum hat der Herr uns heute vor den Philistern geschlagen? Und jetzt der nächste Satz. Lasst uns die Lade des Bundes des Herrn holen von Silo, dass er in unsere Mitte komme und rette uns aus der Hand unserer Feinde. Die Ältesten haben überlegt, jetzt holen wir mal den heiligen Gegenstand hierher und dann ist Gott gezwungen, für uns einzutreten. Das war ihre Hoffnung. Ich rede bitte keine falschen Hoffnungen. Soll ich euch sagen, wie es gegangen ist? Sie haben die Lade des Bundes geholt und sie haben gekämpft. Vers 10. Und da kämpften die Philister, als die Lade des Bundes Gottes dort im Lager war, da kämpften die Philister und Israel miteinander und Israel wurde geschlagen und jeder floh. Und die Niederlage war sehr groß und es fielen von Israel 32.000 Mann. Es waren 4.000 vorher. Und jetzt hatten sie die Zeremonie gemacht. Bitte keine falschen Hoffnungen, dass ich sage, ich kann Gott zwingen. Liebe Geschwister, falsche Hoffnung ist, wenn ich denke, das war der Fehler der Ältesten. Sie meinen, da stimmt irgendwas nicht, aber jetzt nehmen wir das mal in die Hand und wir klären das. Wie gesagt, die Bundeslade war wirklich das Symbol Gottes, aber ohne seine Gegenwart, ohne wirklich sein Dabeisein, ist es absolut nichts wert. Jemand sagt, wenn ich unterwegs bin, besuche ich eine Kirche nach der anderen. Ist ja schön, da kann man auch drüber staunen, kann man auch danken, wie da Leute sich hingegeben haben, dass so etwas entsteht. Aber retten tut die Kirche nicht und der Besuch in der Kirche auch nicht. Was rettet uns dann, liebe Geschwister? Was uns rettet, ist einer, der den Preis bezahlt hat. Und das ist Jesus Christus. Er hat sein Leben hingegeben. Worauf es in meinem Herzen brennt, ich sage, ich höre so viele nebensächliche, billige Ausreden, was sie tun werden, machen werden, möchten und alle möglichen Gedanken. Für den Bruchköbler Kurier habe ich jetzt nochmal, gerade zu Weihnachten, etwas schreiben sollen, habe ich auch geschrieben, ist schon rechtzeitig weg. Mein Thema ist, siehe, ich stehe vor der Tür. Wer sagt denn das? Muss ich mal nachdenken. Irgendwo habe ich das gelesen. Siehe, ich stehe. War das Jesus, der das gesagt hat? Ich klopfe auch an. Und er sagt noch weiter, und wenn jemand meine Stimme hört, und sich darüber freut und Jubellieder singt zu Hause. Moment, jetzt muss ich eine falsche Übersetzung haben. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut. Das ist, was du, was wir machen müssen. Wir müssen unser Herz ihm öffnen, egal wie es da drin aussieht. Er hat keine Probleme damit. Er nimmt alles weg, alle Schuld, tilgt sie aus, vergisst sie, wirft sie ins Meer, kommt nie wieder nach oben. Preist den Herrn. Aber was wir machen müssen, er kommt, er sucht, er verlangt, er klopft. Und du musst sagen, komm rein, ich mache dir die Tür auf. So einfach ist es. Anna Rose, ich darf das so sagen. Du hattest mich auch, Klaus, angesprochen. Wir gingen da mal da hinten in die Küche. Und als wir zusammen in der Küche waren, fragte ich ihn, Klaus, wo ist Jesus? Er zuckte so ein bisschen mit der Achsel. Dann haben wir zusammen die Schriftstelle gelesen. Wie viele ihn aber aufnahmen. Willst du ihn aufnehmen? Ja, sagte er. Sag ich, gehörst du zu denen, die ihn aufnehmen wollen? Ja, sagte er. Dann nimm ihn auf. Und er betet und sagt, Herr Jesus, komm du jetzt in mein Leben. Ich habe einen anderen Klaus von der Stunde an kennengelernt. Du auch? So war es. Wir konnten zusammen wirklich eine völlige Veränderung. Das ist jetzt noch jemand und nickt mir zu. Könnt ihr nicht sehen, aber die Dame nickt mir so zu. Das junge Mädchen da hinten. Hildegard Mohn. Es war vor vielen Jahren in der Kirchstraße, knieten wir nebeneinander und du nahmst Jesus auf. Wo ist er heute, Hildegard? Hier drin. Liebe Geschwister, darauf kommt es an. Nicht, was wir drumherum machen. Wenn wir nachher das Abendmahl feiern, ist es nicht das, was Jesus uns als Zeichen anbietet, sondern Jesus selber, der kommt und sagt, ich will jetzt in dein Leben kommen und hineinkommen. Liebe Geschwister, das war mir so wichtig geworden. Also es ist nicht der Weg in die Kirche, es ist nicht mein Gebet, nicht mein Tun, nicht mein Gefühl, nicht mein Bemühen, nicht meine Aufrichtigkeit, nicht meine Entschlossenheit, nicht meine Treue, die mich rettet. Es ist Jesus. Und Jesus allein. Und liebe Geschwister, das muss die Botschaft in unserer Zeit sein. Ach, lasst mich da ganz einfach dieses Wort aus dem Hebräerbrief. Dabei wollen wir nicht nach rechts oder links schauen, sondern auf Jesus allein. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind, so in Hebräer. Kapitel 12, Vers 2. Er hat uns diesen Glauben geschenkt. Und Paulus sagt zum Schluss als sein Zeugnis im 1. Korintherbrief, denn ich hatte mich entschlossen, bei euch nichts zu wissen, außer Jesus Christus. Und zwar Christus allein, als den Gekreuzigten. Liebe Geschwister, das ist die Botschaft, die wir heute in die Welt tragen müssen. Weder zur Rechten noch zur Linken noch sonstige Dinge. Bitte keinen falschen Glauben, keine falsche Hoffnung. Jesus allein ist, der uns das Leben, das neue Leben, das ewige Leben und die Herrlichkeit schenken wird. Wir wollen nachher das Abendmahl miteinander austeilen und ich danke ganz besonders meine Geschwister, die mir helfen werden, Gerd Schade und Roberto Rodriguez, aber ich möchte beten. Lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass wir nun in wenigen Augenblicken gemeinsam das Abendmahl miteinander feiern dürfen. Es ist, was du eingesetzt hast. Zeichen, dass du deinen Leib für uns gebrochen hast und dass du dein Blut für uns vergossen hast. Es ist eine Liebesgabe gewesen. Und dadurch erfahren wir, dass dein Tod uns Leben bringen soll. Du stehst vor der Tür, du klopfst zart an. Und du möchtest, dass wir sagen, Herr Jesus, komm, komm herein und sei Teil in meinem Leben. Wir beten dich besonders an und wollen dir dafür danken. Du möchtest uns begleiten, jetzt stärken und auch helfen. Dir sei Lob und Ehre und wir beten dich besonders an. Und gemeinsam beten wir auch noch einmal, wie du es uns gelehrt hast. Und das wollen wir miteinander tun, nicht als Tradition, sondern ganz bewusst. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Darf ich euch beiden bitten, nach vorne zu kommen? Und wir werden jetzt austeilen, Brot und Wein.